Hallo und willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Du hast uns ja einige wirklich faszinierende Texte geschickt. Es geht um die mentalisierungsfördernde Verhaltenstherapie. MWFT wird sie ja abgekürzt.
Mhm.
Und da stolpert man sofort über einen Begriff, die sogenannte Überlebensregel. Klingt schon mal spannend.
Ja, absolut.
Wir haben hier also Auszüge aus Fachartikeln, aus Büchern, die sich das genauer anschauen. Und unsere Mission heute ist ja, gemeinsam rauszufinden, was genau ist diese Überlebensregel, wie kommt die zustande und warum ist die in der Therapie so wichtig?
Genau.
Weil das klingt ja erstmal komisch, oder? Etwas, das dem Überleben dient, macht später Probleme. Lass uns da mal tiefer reingehen.
Ja, lass uns das mal auseinandernehmen.
Fangen wir mal ganz basic an. Was verstehen die Quellen unter dieser Überlebensregel? Die beschreiben das ja so als, naja, inneres Programm.
Ja, genau.
Dass Babys schon entwickeln, um klarzukommen, gerade wenn die Eltern vielleicht nicht so, naja, unterstützend waren, wie es gut gewesen wäre.
Ganz genau. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art tief verinnerlichte Gebrauchsanweisung für Beziehungen, fürs eigene Verhalten. Und die wird halt in den allerersten Lebensjahren geschrieben.
Okay.
Die Quellen ziehen da auch Vergleiche zu Bowlby, kennst du vielleicht, dieses Konzept vom inneren Arbeitsmodell?
Ah ja, mhm.
Also dieser unbewusste Bauplan, den wir aufgrund der frühen Bindungserfahrungen entwickeln. Und in der Kindheit, da ist diese Regel oft total sinnvoll, also funktional.
Sie hilft dem Kind.
Ja, sie hilft dem Kind, sich an seine spezielle Umwelt anzupassen, mit den Eltern klarzukommen und eine Quelle sagt so schön, einigermaßen heil durch die Kindheit zu kommen.
Wie so ein Schutzschild, maßgeschneidert für die Kindheit quasi.
Genau, aber das ist eben der Haken. Man trägt denselben Schild unbewusst weiter, auch wenn die Welt draußen sich total geändert hat.
Ah, verstehe. Das heißt, was damals funktioniert hat, läuft einfach weiter. Im Hintergrund?
Exakt. Das wird generalisiert und unbewusst beibehalten. Und das steuert dann unser Erleben, unser Verhalten, aber eben auf so einer impliziten, emotionalen Ebene. Das ist wichtig.
Nicht bewusst?
Nein, das sitzt tief im limbischen System, also im emotionalen Gehirn, nicht so sehr im rationalen Kortex. Das ist oft entstanden, bevor wir überhaupt bewusste Erinnerungen speichern konnten. Präverbal sozusagen.
Wow, okay.
Und deshalb wirkt das so subtil und doch so mächtig aus dem Verborgenen.
Verstehe. Also keine bewusste Entscheidung, eher wie so eine alte Software, die im Hintergrund rattert und immer prüft. Gefahr. Altes Muster.
Das ist ein gutes Bild, ja. Und diese Software, die entsteht eben durch die Lernerfahrungen ganz am Anfang.
In den ersten Jahren.
Genau. Die Quellen nennen da Konditionierungen, also Lernen durch, ja, Belohnung, Bestrafung im weitesten Sinn. In den ersten 3 Jahren. Und später, so mit 4 bis 6, kommt dann auch eine kognitive Komponente dazu.
Wenn das Denken komplexer wird.
Richtig, wenn der präfrontale Kortex reift und Kinder anfangen, so Ursache-Wirkung zu verstehen. Neurobiologisch, da wird oft der orbitofrontale Kortex genannt. Der scheint da wichtig zu sein für diese unbewussten Muster.
Okay.
Der verarbeitet schon sehr früh, gerade rechtzeitig, soziale Signale von anderen und auch eigene Körpersignale. Und verknüpft das zu emotionalen Mustern. Das ist die Basis für diese tiefen Regeln.
Und die entstehen ja nicht einfach so, sondern im Kontext von Grundbedürfnissen, oder? Die Texte nennen ja so Sachen wie Sicherheit, Schutz, Bindung, Wärme.
Ja, klar. Das ist ja das Fundament.
Was passiert denn, wenn Eltern, warum auch immer, da nicht so verlässlich drauf eingehen können, nicht so feinfühlig sind?
Tja, dann muss das Kind die Anpassungsarbeit leisten. Also die Arbeit, die eigentlich die Eltern machen müssten, um eine sichere Bindung herzustellen.
Okay, das Kind muss sich anpassen.
Ja, das Kind muss lernen, wie muss ich mich verhalten, damit ich bei genau diesen Eltern das bekomme, was ich zum Überleben brauche. Also Nahrung, Schutz, aber eben auch ein Minimum an emotionaler Zuwendung, an Sicherheit. Es muss sozusagen eine Passform für diese Beziehung entwickeln.
Das Kind wird also zum Experten für seine Eltern, nur um über die Runden zu kommen. Und daraus entsteht dann diese Regel.
Genau das ist der Kern. Diese spezielle Anpassung, dieses Muster, wie es mit den Eltern umgeht, um das Nötigste zu kriegen, das wird zur Überlebensregel.
Aha.
Die legt dann fest, was muss ich tun, das ist das Gebot, und was darf ich auf keinen Fall tun, das ist das Verbot.
Verstehe.
Und beides dient dazu, die Bindung nicht zu gefährden und die schlimmsten Ängste irgendwie im Griff zu behalten. Das ist eine Riesenleistung vom Kind, aber eben oft mit hohen Kosten verbunden.
Das leuchtet total ein. Aber wenn diese Regeln so tief sitzen, so unbewusst sind, wie findet man die denn bei jemandem raus? In der Therapie. Die MWT macht das ja ganz gezielt, ist ja sogar ein eigenes Modul.
Richtig, das ist das Herzstück von Modul 2. Die Quellen beschreiben da eigentlich zwei Hauptwege. Wir Therapeuten versuchen, der Regel auf die Spur zu kommen. Und oft führen beide Wege auch zum selben Ergebnis.
Okay, welche Wege sind das?
Der eine ist der biografische Weg. Man schaut, wie waren die Eltern so drauf und wie hat das Kind wahrscheinlich gelernt, darauf zu reagieren, um emotional zu überleben. Und dann fragt man, was davon setzt die Person heute, oft unbewusst, fort.
Also der Blick zurück und der andere?
Der andere ist eher diagnostisch, guckt auf die Gegenwart. Man identifiziert, was sind die aktuell wichtigsten, oft unerfüllten Bedürfnisse. Was sind die zentralen Ängste, die immer wieder auftauchen? Und was sind die auffälligsten Verhaltensmuster oder Persönlichkeitszüge, die Probleme machen?
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Aus den Quellen? Wie das zusammenhängt? Die Listen sind ja doch recht lang. Bedürfnisse, Ängste, Züge.
Ja klar. Nehmen wir mal an, ein zentrales Bedürfnis ist Zugehörigkeit, Wertschätzung. Und die größte Angst ist Ablehnung oder Verlassenwerden.
Okay.
Biografisch könnte rauskommen, Eltern waren sehr kritisch, Zuneigung gab es nur bei Leistung oder wenn man lieb war.
Mhm.
Aktuell zeigt sich das vielleicht in einem sehr abhängigen Verhalten in Beziehungen, also dependent, oder in selbstunsicheren Zügen. Man versucht immer, es allen recht zu machen.
Ja.
Die Regel könnte dann lauten, so ungefähr. Nur wenn ich immer lieb und angepasst bin und niemals widerspreche, nur dann werde ich nicht abgelehnt.
Verstehe.
Oder anderes Beispiel. Bedürfnis nach Autonomie, Kontrolle, Angst vor Kontrollverlust, Ohnmacht. Vielleicht gab es Chaos in der Kindheit, Übergriffe.
Ja.
Aktuell sieht man vielleicht zwanghafte Züge. Der Versuch, alles perfekt zu kontrollieren, um diese Angst vor Chaos abzuwehren.
Mhm.
Die Regel könnte sagen, nur wenn ich immer alles kontrolliere und niemals die Kontrolle abgebe, nur dann bin ich sicher. Das zeigt, wie eben Biografie, Bedürfnisse, Ängste und Muster zusammenlaufen und die Regelstruktur sichtbar machen.
Okay, das wird klarer. Und diese Regel fasst man dann oft so prägnant zusammen. Die Quellen nennen ja diese Formel, wie war das, nur wenn ich immer,
genau,
also ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel perfekt bin das Gebot. Und wenn ich niemals ein anderes Verhalten, zum Beispiel Schwäche zeige, das Verbot, dann bewahre ich mir die Bedürfnisbefriedigung, zum Beispiel Anerkennung, und verhindere die Angst, zum Beispiel Kritik. Puh, das klingt ja unglaublich starr.
Ja, total, absolut.
Wie so ein ungeschriebenes Gesetz, das man auf keinen Fall brechen darf.
Für das emotionale System ist es genau das. Ein Gesetz. Eines, das in der Vergangenheit das Überleben gesichert hat.
Und deshalb wird's verteidigt.
Mit aller Macht. Auch wenn die Umstände sich geändert haben und das Gesetz heute vielleicht mehr schadet als nützt.
Und da sind wir genau beim Kern des Problems. Dieses Paradox vom Anfang. Warum wird diese Regel, die ja mal gut war, im Erwachsenenleben oft zum Boomerang?
Weil sie eben nicht mehr zur aktuellen Realität passt. Ganz einfach. Die Lebensumstände sind anders, die Beziehungen, die eigenen Fähigkeiten haben sich ja entwickelt.
Aber die Regel bleibt alt.
Genau. Und die schränkt das Verhalten massiv ein. Man darf vielleicht keine eigenen Bedürfnisse äußern, keine Grenzen setzen, keine Wut zeigen, keinen Konflikt riskieren, obwohl es vielleicht total angemessen oder sogar nötig wäre.
Man steckt fest.
Man steckt fest in alten Mustern. Und die belasten dann Beziehungen, behindern die Karriere oder verhindern einfach, dass man sich lebendig und, ja, authentisch fühlt.
Und jetzt kommt der Punkt, der mich in den Texten wirklich hat aufforschen lassen. Die Regel ist nicht nur hinderlich, die soll sogar direkt was mit Symptomen zu tun haben. Wie meinen die das?
Ja, das ist ein ganz zentraler Gedanke in der MVT. Die Überlebensregel steht quasi im Zentrum der Reaktionskette, die dann zum psychischen Symptom führt.
Okay.
Stell dir vor, es passiert was. Eine Situation, die eigentlich einen Regelverstoß provozieren würde. Sagen wir, jemand wird unfair behandelt, müsste sich wehren, aber die Regel ist, sei immer lieb, werde ich nie.
Ja.
Genau in dem Moment, so die Theorie, greift das Symptom. Das kann eine plötzliche Angstattacke sein, eine depressive Verstimmung, Magenkrämpfe, wie so eine Art Notbremse.
Ah, das Symptom verhindert also, dass man gegen die alte heilige Regel verstößt. Er schützt die Regel, auch wenn es einem schlecht geht dabei.
Exakt. Das Symptom hat aus dieser Sicht unter anderem die unbewusste Funktion, die Regelverletzung zu verhindern. Es ist sozusagen die beste schlechte Lösung, die das System findet, um den alten Regeln treu zu bleiben, auch wenn der Preis hoch ist.
Puh, das wirft natürlich die Frage auf, wie um alles in der Welt kann man so eine tief sitzende, unbewusste, vom System verteidigte Regel ändern? Das klingt ja fast unmöglich. Als müsste man sein inneres Betriebssystem umschreiben.
Ja, das ist die Herausforderung. Der allererste Schritt ist immer das Implizite explizit machen. Also die Regel muss bewusst werden.
Durch die Arbeit, die du vorhin beschrieben hast.
Genau, durch die biografische und diagnostische Arbeit. Die Regel muss klar formuliert werden, man muss verstehen, wie sie entstanden ist und was ihre Funktion war und ist.
Okay, und dann?
Dann kommt der wirklich, ja, der Knackpunkt, der oft angstbesetzte Schritt. Die aktive Infragestellung in der Realität. Die Quellen nennen das, sehr schön, die mutige Beweisführung.
Mutige Beweisführung, das klingt ja nach einem Experiment am offenen Herzen. Was heißt das konkret? Tu das Gegenteil deiner Regel.
Im Prinzip ja. Handle bewusst gegen die alten Gebote und Verbote. Wenn die Regel ist, ich darf niemals Nein sagen, sonst mögen mich die Leute nicht mehr, dann wäre die Beweisführung in einer passenden Situation bewusst mal Nein zu sagen.
Aber Moment mal, wenn mein ganzes System darauf geeicht ist, dass genau das die Katastrophe auslöst, Zurückweisung, Liebesentzug, was auch immer, dann muss doch innerlich die Hölle los sein, wenn ich das probiere. Das klingt nach mega viel Angst und Widerstand.
Absolut. Die Angst ist echt und die wird erwartet. Ganz klar. Deshalb ist dieser Schritt auch kaum denkbar ohne eine stabile, vertrauensvolle therapeutische Beziehung.
Da kommt Modul 1 ins Spiel.
Genau, der Aufbau einer sicheren therapeutischen Bindung. Dieser sichere Hafen ist die absolute Voraussetzung, um dieses Wagnis, die mutige Beweisführung, überhaupt eingehen zu können. Man braucht das Gefühl, da ist jemand, der einen hält, wenn man diesen inneren Sprung macht.
Okay.
Oft plant man das auch wie ein gemeinsames Experiment, manchmal sogar mit einem Vertrag, um die Verbindlichkeit zu stärken.
Okay, die sichere Beziehung als Basis. Und was passiert dann im Idealfall bei dieser mutigen Beweisführung?
Naja, durch wiederholte, konkrete Erfahrungen, Exposition nennt man das ja auch, oder Realitätstestung, merkt die Person, hoppla, die befürchtete Katastrophe tritt ja gar nicht ein.
Die Welt geht nicht unter.
Genau. Die Freundin reagiert verständnisvoll, wenn ich ein Bedürfnis äußere. Der Kollege akzeptiert mein Nein. Der Partner hält den Streit aus. Die Realität widerlegt die alte Regel.
Und das ändert was im Gefühl?
Ja, dadurch verliert Berere ihre emotionale Wahrheit, ihre Macht. Die Angst lässt nach, weil die Erfahrung zeigt, hey, die war übertrieben oder unbegründet für heute.
Die Erfahrung korrigiert also die alte Programmierung. Nicht nur der Kopf checkt, sondern das Bauchgefühl ändert sich.
Genau das ist der Punkt. Das emotionale System lernt um.
Und was kommt dann, wenn die alte Regel ihre Macht verliert?
Dann wird's möglich, gemeinsam eine neue Regel zu formulieren. Die Quellen nennen das eine erlaubnisgebende Lebensregel.
Erlaubnisgebend, das klingt gut.
Ja, der Fokus liegt ganz klar auf Erlaubnis. Diese neue Regel erlaubt explizit das, was vorher verboten war. Also zum Beispiel, ich darf meine Meinung sagen oder ich darf Fehler machen, ich darf mich abgrenzen.
Mhm.
Und gleichzeitig erklärt sie das alte Gebot für nicht mehr zwingend notwendig. Sowas wie, ich muss nicht immer perfekt sein, um okay zu sein.
Man traut sich, anders zu sein.
Man entwickelt Vertrauen, dass Bedürfnisse auch anders befriedigt werden können und dass die alte Angst heute nicht mehr real ist. Und diese neue Regel, das betonen die Quellen, ist ein extrem starker Motor für Veränderung, ein Change Agent.
Okay.
Sie hilft auch, therapeutischen Widerstand zu überwinden, der ja oft aus dieser Angst vor dem Regelverstoß kam. Manchmal wird sogar empfohlen, sich diese neue Erlaubnis täglich bewusst zu machen, um sie richtig zu verankern.
Das klingt nach einem echten Umschwung im Inneren. Von diesem unbewussten, angstgetriebenen Müssen hin zu einer bewussten, erlaubnisbasierten Möglichkeit.
Das ist es. Es ist ein zentraler Baustein in der MVT. Aber, und das ist wichtig, die Arbeit an der Überlebensregel, also Modul 2, ist kein isolierter Trick.
Das ist eingebettet.
Genau, das ist eingebettet in den gesamten Prozess mit den 7 Modulen. Die Veränderung der Regel öffnet oft erst die Tür für andere wichtige Schritte.
Zum Beispiel? Wie hängt das mit den anderen Modulen zusammen?
Naja, wenn die alte Regel zum Beispiel verboten hat, Wut oder Trauer zu fühlen, dann ermöglicht die neue Erlaubnis ja erst den Zugang zu diesen Gefühlen.
Ah, okay.
Und hier setzt dann Modul 4 an, das Emotion Tracking. Das ist inspiriert von Ansätzen wie der PESO-Therapie und hilft, diese lange unterdrückten Emotionen wieder wahrzunehmen, zu verstehen und konstruktiv zu nutzen.
Und mit dem Mentalisieren selbst, Modul 5?
Ja, natürlich hängt das auch damit eng zusammen. Mentalisieren heißt ja vereinfacht die Fähigkeit, das eigene Verhalten und das der anderen durch dahinterliegende mentale Zustände zu verstehen. Also Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse.
Mhm.
Wenn die alte Regel nicht mehr blind regiert, dann entsteht überhaupt erst der Raum, um zu reflektieren. Warum habe ich mich früher immer so verhalten? Was hat das mit meinen Erfahrungen zu tun? Was steckt wirklich hinter meinem Impuls jetzt? Was könnte im anderen vorgehen?
Man wird bewusster.
Genau. Diese Fähigkeit, innezuhalten, nachzudenken, hilft, Alternativen zu sehen und bewusster zu handeln, statt automatisch den alten Mustern zu folgen. Die Arbeit an der Regel fördert also direkt die Verbindung von Fühlen und Denken, die affektiv-kognitive Entwicklung.
Das ergibt total Sinn. Die Arbeit an der Regel ist also wie ein Katalysator im Gesamtprozess, der auf einer sicheren Beziehung aufbaut und dann das Fühlen und Verstehen vertieft.
Richtig.
Okay, lass uns das mal zusammenfassen. Diese Überlebensregel, das ist echt ein starkes Konzept. Eine ja eigentlich brillante, unbewusste Strategie aus der Kindheit, die uns geholfen hat, klarzukommen.
Absolut.
Aber diese Strategie braucht im Erwachsenenleben oft dringend ein Update. Sonst sperrt sie uns in so ein unsichtbares Gefängnis aus Verboten und Geboten.
Mhm.
Und die Therapie, speziell die MVT, die bietet Wege an, dieses alte Regelwerk aufzuspüren, es durch mutige neue Erfahrungen in der Realität zu prüfen und am Ende durch eine neue Lebensregel zu ersetzen. Eine, die auf Erlaubnis basiert, auf Vertrauen, nicht mehr auf Angst.
Genau. Im Kern geht es darum, Anteile von sich selbst zurückzugewinnen, die man aus Überlebensgründen lange wegpacken musste. Ins Exil geschickt hat, sozusagen.
Ja.
Wenn Wut, Nein sagen, Bedürfnisse zeigen, vielleicht auch einfach mal Schwäche zeigen, wenn das alles verboten war, dann fehlen diese Anteile ja für ein erfülltes Leben.
Klar.
Die Arbeit an der Regel ermöglicht es, die wiederzubeleben. Das Ziel ist ein authentischeres Leben, mehr Selbstwirksamkeit, gesündere, flexiblere Beziehungen, weil man eben nicht mehr der Sklave dieser alten, unbewussten Muster ist, die heute einfach nicht mehr passen.
Das ist wirklich viel Stoff zum Nachdenken. Und das bringt uns zu der Frage für dich, die sich aus diesem Material vielleicht ergibt. Wenn du mal über deine eigenen wiederkehrenden Muster nachdenkst, vielleicht in Beziehungen, im Umgang mit Stress, bei der Arbeit, welche alte, unausgesprochene Regel aus deiner Vergangenheit könnte da im Hintergrund noch mitmischen? Welches alte Gebot oder Verbot lenkt vielleicht unbewusst dein Handeln, auch wenn es dir heute gar nicht mehr dient oder dich sogar behindert?
Mhm. Eine spannende Frage.
Ja, definitiv. Vielen Dank, dass du dieses doch sehr tiefgehende Material für unsere gemeinsame Erkundung zur Verfügung gestellt hast. Regt auf jeden Fall zum Weiterdenken an.
Gerne. Fand ich auch sehr spannend.
Super. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.